Ein kleiner Warnhinweis, bevor es wirklich losgeht. Die heutige Folge wird wirklich krass. Also, in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Genitalverstümmelung und Beschneidung in Afrika oder vor allem in Afrika. Es wird sehr ins Detail gegangen, wie und was passiert. Wenn ihr mit diesem Thema Probleme habt, dann hört euch diesen Podcast nicht an oder zumindest nicht alleine, weil es wird wirklich krass und wirklich intensiv. Also überlegt es euch, ob ihr euch das zutraut. So. Wenn ihr euch das zutrauen solltet, dann hören wir uns gleich im Podcast. Also bis gleich. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Professor Emu. Mit mir an meiner Seite ist natürlich immer Malina.
Guten Tag.
Und wir haben heute auch wie immer einen wunderbaren Gast dabei, und zwar ist es heute Fadumo Korn. Guten Tag, Fadumo.
Hallo.
Wir wollen heute mit dir über das Thema, also zum einen deine eigene Geschichte sprechen, die zum Thema Geschlechtsverstümmelung bzw. Beschneidung einhergeht. Am besten ist, du stellst dich mal kurz vor, wer bist du und was hast du alles schon erlebt?
Ja, muss ich mich beeilen. Ja, mein Name ist Fadumo Korn, ich bin 1964 in Somalia geboren als Nomadenmädchen, und in Somalia ist es so üblich, dass die Mädchen von 5 bis 7 Jahre ungefähr dann an ihre Genitalien beschnitten werden. Das ist dort damals Tradition gewesen, das ist leider immer noch so.
Ja, und mit dir wollen wir halt heute über das Thema sprechen, und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Und zwar, du hast ja gerade erzählt, was du eben als Kind durchmachen musstest. Könntest du vielleicht mal mehr über deine Geschichte erzählen? Wie ist das genau abgelaufen bei dir?
Ja, das ist so, dass Nomadenmädchen werden geboren, die haben eine Aufgabe. Du kommst quasi mit einer Paketaufgabe auf die Welt. Du wirst heranwachsen, lernst du Mädchenarbeit wie Ziegen hüten, Holzkohle holen, Wasser holen, kochen, Töpfe spülen, das Übliche. Weil wir waren Nomaden, wir hatten viele Tiere gehabt, wie Kühe, Kamele, Schafe, Ziegen und so weiter. Ausmisten zum Beispiel und was weiß ich. Und ab dem bestimmten Alter, wie gesagt, zwischen 5 und 7 Jahren, da werden die Mädchen dann zur Beschneidung, genitale Beschneidung herangeführt. Das ist mir dann persönlich passiert mit 7 Jahren. Leider ist bei mir alles schief gelaufen, weil die Beschneiderin, die mich beschnitten hat, hatte fast nichts gesehen und hat dann diesem Vorgang, wo bei den Mädchen quasi ohne Narkose, ohne Hilfsmittel, ohne Medikamente, mit brachialer Gewalt wird das quasi, das Kind, ohne dass du ahnst, was gemacht wird. Man lädt dich ein, sagt, komm, wir gehen jemanden besuchen. In dem Fall hat meine Mutter gesagt, wir besichtigen einen schönen Platz. War an einem Tag in der Früh ich nichts ahnend hinterher getrappelt. Und ich habe so Bilder gespeichert, die so ganz krass sind, weil irgendwann mal auf dem Weg dahin hat sich mein Magen gemeldet und hat Gefahrenzone mir signalisiert. Und ich kann bis heute noch hören, wie meine Mutter, die hat so einen Waschsuger, für euch Jungen muss ich erklären, was ich ein Waschsuger, das ist so ein Leichtmetallblech, so wie ein riesengroßer Teller, in dem man Wäsche wäscht. Den hat sie auf dem Kopf gehabt, und da oben war ein Tuch und so ein Behälter mit Wasser. Und ich kann bis heute hören, bei jedem Geräusch ist mit meiner Mutter, dieses Ding hat so blong, blong, blong gemacht, und das kann ich wirklich bis heute hören. Und wir kamen da so einen Platz, da war wirklich, es war ganz früh, der Tag hat sie noch nicht eingeladen gefühlt, die Nacht ist noch nicht gegangen, es war diese Übergangszeit, wo die Erde so grau, braun, rötlich wird. Und dann haben wir uns hingesetzt und sie hat gesagt, wir warten hier. Und dann kam bei mir wirklich die Panik auf einmal, weil mir kam die Situation so komisch vor, ohne dass man was tut, einfach da so sitzen mit diesen ganzen Sachen, die sie dabei hatte. Und es wurde ein Platz für mich und für meine Cousine. Wir waren zu zweit, aber ich habe meine Cousine nicht gesehen. Die soll ja nicht begegnen und nicht das fürchterliche Geschrei von der anderen hören. Das heißt, als ich fertig war, wurde sie, dann sollte sie gebracht werden. Und dann war so ein Baumschirm, Akazien kennt ihr alle aus den Sahara-Bilder oder wenn man so Giraffen essen sieht an so hohe Bäume, die über einen großen Schirm aufschauen. Es gibt die auch in klein und da hat man die Äste runtergezogen. Und der Boden wurde festgestampft, da lagen so Matten drauf. Und dann hat meine Mutter gesagt, schau, was wir für dich und für deine Cousine hier gerichtet haben. Und ich habe gedacht, ich habe nicht verstanden, wozu das dienen soll. Wir haben ja eine Hütte. Ja, dann kam aus der Nichts eine sehr alte Frau, die wirklich total gebeugt ging, die sehr, sehr alt aussah mit so einem Beutel, den sie über die Schulter geworfen hat. Und schlürfte so auf uns zu und hockte sich auf den Boden. Meine Mutter war total unterwürfig zu ihr und hat sie begrüßt und hat die, keine Ahnung, was sie miteinander, diese lange Begrüßungsformel in Somalia kann es bis zu 5 Minuten dauern. Und dann habe ich gedacht, die schaut mich ja gar nicht an. Ich bin überhaupt nicht anwesend für sie. Und gleichzeitig habe ich wirklich gemerkt, dass mein Magen hat sich zusammengekrampft und ich hatte das Bedürfnis, es war so ein Signal, lauf weg, renn weg. Gleichzeitig wusste ich nicht, warum ich wegrennen sollte. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Haut so ganz klamm wurde, dass ich gleichzeitig, mir war kalt und gleichzeitig habe ich geschwitzt. Und es war aber noch früh eigentlich, noch ganz schön, nicht so heiß. In Somalia ist ja oft sehr, sehr heiß, bis zu 40 Grad. Und dann kam plötzlich meine Tante Amina aufgetaucht. Nun kam sie hier, auf einmal keine Ahnung. Und schon ging es los. Die haben mich gepackt. Ich sah, wie diese Frau noch mit dem Beutel kämpfte. Muss man sich vorstellen, ich habe geholfen, ihr den Beutel, also diese Knoten aufzumachen mit ihrer arthritischen Finger. Und dann hat sie so Sachen ausgepackt, so eine komische Dose, da war so eine bräunliche Paste drin, die hat sie dann aufgemacht und auf dieses schmutzige Tuch draufgestellt. Dann hat sie so eine Rasierklinge ausgepackt. Auch da habe ich geholfen, dummerweise, ihr zu helfen aus diesem Wachspapier, weil sie nicht das aufbekommen hat. Dann kann ich noch hören, wie sie die Rasierklinge mit einem Kling in zwei Hälften geteilt hat. Und da war meine Panik schon sehr groß. Und ich sah so Dornen, die sie vorbereitet hat, auch was so eine Schirmakazie, riesenlange Dornen, die sie dann mit dieser Rasierklinge mit einem quietschendes Geräusch, da hat sie gespitzt. Und ich dachte, was wollen die denn alle hier mit diesem ganzen Zeug? Und dann schaute ich meine Mutter an und zack, haben sie mich gepackt und haben mich an, meine Mutter hat quasi mich auf ihren Schoß genommen, mit dem Rücken zu ihrem Gesicht und hat meine Arme und meinen Oberkörper ganz fest an sich gedruckt. Dann hat die Frau meine Beine auseinandergerissen. Ein Bein hat meine Tante gehalten, das andere Bein hat die Frau drauf gekniet, dass ich mich nicht bewegen konnte. Also so kommt auch zum Beispiel zu schwere Verletzungen mit Knochenbrüche, Rippenbrüche, Zungenbeinbruch, dass die Kinder sterben und man hält sie fest. Und dann hat meine Mutter noch so ein Holz mit so Leder gewickelt, wie so ein kleiner dicker Knüppel mir quer über den Mund gesteckt, damit ich mir vor lauter Schmerzen nicht die Zunge abbeiße. Und dann, was kam, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil wenn man jemanden bei lebendigem Leib ohne Narkose, ohne Hilfsmittel, ohne Linderung Körperteile entfernt, und zwar an das empfindlichste Teil, was wir überhaupt haben, das ist die Klitoris. Es gibt kein Körperteil auf der Erde, weder bei Mann noch bei Frauen, der so empfindlich ist, der so hunderte von Nerven hat, der so berührungsempfindlich ist. Und wenn man das Teil festpackt und am Grund, am Knochen wegschneidet, diese Schmerzen, die waren so gigantisch, die kann ich bis heute nicht realisieren, wie ich überhaupt überlebt habe. Und zum Glück bin ich ohnmächtig geworden. Und ich kann bis heute sehen, wie die da unten, ich bin dann aus meinem Körper rausgeschwebt und betrachtete diese Situation und dann dachte ich, wie grausam und keine hilft. Ich habe geschrien um Hilfe, also zumindest habe ich gedacht, ich hatte ja einen Knüppel im Mund. Aber ich habe natürlich um mein Leben gekämpft und ich habe geschrien und es gab keine Hilfe und das hat mich auch so tiefst nachhaltig verletzt, dass meine geliebte Mutter, die aus zu der ich aufgeschaut habe, einfach mich ausgeliefert hat. Und ich fühlte mich so alleine gelassen und unfassbar traurig. Und ich hatte gar keine Gefühle. Sie haben dann, also das ist so, dass in Somalia eben die Klitoris entfernt wird, die innere Labien. Also ich benutze das Wort Schamlippen nicht, weil wir nichts zu schämen haben. Denn das hat uns so die Natur gegeben. Und wenn es so schämen wäre, hätten wir nichts bekommen. Ne? Deswegen die Labien, die innere Labien, die kleinen, die werden auch mit entfernt, die wurden bei mir auch mit entfernt. Dann wurden die großen, sind ja quasi verletzt und auch kraftlos und haben ihre Funktion auch verloren, die Vulva so zu decken. Ja, und dann kann ich heute noch hören, wie sie da mit Dornen in mein Haus, in meine Haut reingefahren ist. Diese Dornen dienen damit, weil sie keinen anderen Nähmittel haben, wenn diese Dornen in entgegengesetzte Richtung, einmal von rechts nach links und einmal von links nach rechts in die äußere Labien an der Spitze quasi zusammengenäht, ganz von oben, wo die Klitoris entfernt worden ist, quasi wo die Labien überhaupt anfangen als Spur. Von da an wird das zusammengenäht bis runter Richtung Po, so eine winzig kleine Öffnung, die dazu dienen soll, dass der Urin abfließt und die monatliche Blutung später, wenn die Mädchen groß werden. Als ich zu mir kam, war ich so ausgehöhlt. Ich war ein Wesen ohne wirkliches Empfinden. Ich habe nichts gespürt, außer Höllenschmerzen. Aber mein Herz war leer. Es hat sich total leer angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, sie haben mir nicht nur mein Inneres, von meiner Weiblichkeit rausgeschnitten, sondern sie haben auch mein Herz zutiefst verletzt. Ich war zutiefst traumatisiert. Und dann haben sie mich unter diesen Baum gelegt, eben wo die Matte war. Und da hat es geheißen, gut hast du gemacht, großes Mädchen bist du, jetzt kannst du dann, jetzt bist du rein, jetzt wenn du stirbst, kommst du in den Himmel, also ins Paradies. Wenn du später kriegst du einen Mann, kannst du schöne viele Kinder bekommen. Ich lag da wie ein Häufchen Elend und ich hatte nichts gespürt, außer diese Höllenqualen zwischen meinen Beinen. Die Mädchen werden ja dann nach der Beschneidung quasi mit so Fetzen oder so Tuchstreifen von der Hüfte bis zu den Knien zusammengebunden. Das heißt, du hast auch nur diese Hitze zu dieser Verletzung. Und es wurde auch natürlich nicht gereinigt. Es gibt ja kein Reinigungsmittel, außer ein bisschen Wasser, was sie drüber geschüttet haben. Und dann lag ich da und schluchzte vor mich hin und habe mir sofort gewünscht, lieber Gott, mach mich tot. Schau, dass ich sterbe, weil ich will das nicht mehr spüren. Ich kann das nicht mehr aushalten. Es hat den ganzen Nachmittag, ganzen Tag hatte Höhlenqualen, dann die Nacht war auch sehr, sehr schlimm. Und ich sollte dann Pipi machen, also im frühen Abend. Ich konnte natürlich kein Pipi machen. Dann wird man auch noch also bedroht. Ja, du kriegst Schläge und du jetzt nicht Pipi machst. Und ich konnte kein Pipi machen. Es kam halt einfach nichts raus. Denn die Beschneiderin war ja fast blind und hat mich komplett zugenäht. Ich hatte gar keine Öffnung. Das war mein Todesurteil. Das bedeutet, wenn die ganze Blutungen, diese ganze von diesen Schnitten und von diesen Nähten, diese ganze Sekrete nicht abfließen können. Und zudem, dass ich kein Pipi machen konnte, war das noch zusätzlich Höllenqualen, die man eigentlich keine Sprache dieser Erde hat. Die Bezeichnung, die ich gespürt habe, die Schmerzen zu beschreiben. Es ist einfach ein zu großes Grausamkeit, um ein Wort zu erfinden. Alle Worte für Schmerzen, für Tortur, für Grausamkeit reichen nicht aus. Am nächsten Tag müsst ihr euch vorstellen, also ich bin in der Früh beschnitten worden, den ganzen Tag konnte ich nicht urinieren. Die Nacht konnte ich nicht urinieren. Nächsten Tag in der Früh hatte ich einen Bauch, als ob ich Fußball verschluckt hätte. Und jeder, der mal musste und eine Toilette braucht, weiß, wie das alleine furchtbar wehtut. Zusätzlich zu den Höhlenschmerzen, die ich hatte. Dann hat sie nochmal gesagt, ja, du musst Pipi machen und so. Und dann, das ist so, du kannst nur auf dem Rücken liegen. Also man kann nur auf dem Rücken liegen, weil seitlich, wenn du dich legst, dann stechen dir quasi die Dornen jeweils in den anderen Oberschenkel hinein. Die wurden zwar ein bisschen abgeschnitten, also so, dass sie ein bisschen stumpfer waren, aber dennoch, man hat mich ja zusammengebunden. Das bedeutet, es hat auch noch zusätzlich in meinen Oberschenkel gestochen. Ja, dann hat sie gemerkt, ich kann überhaupt gar nicht urinieren, ich hatte gar keine Öffnung. Dann hat sie mir zwei Dornen rausgezogen. Man muss sich vorstellen, allein, dass sie nochmal da dran gegangen ist. Da wollte ich einfach aufgeben. Ich habe mir gewünscht, mein Herz möge doch aufbleiben, ne, stehen bleiben. Wenn mein Herz nur stehen bleiben würde, dass ich tot bin. Und dann kam der Pipi natürlich raus. Und bei diesen Tortur nochmal mit dem schmutzigen Finger, die sie mich angefasst hat, und auch kein Blut kam, der quasi die Keime mitgenommen hätte, wenn ich stark geblutet hätte, wenn sie ausgeschwemmt, hatte ich mich sofort entzündet mit. Ich weiß nicht, was für tödliche Keime sie an ihre Finger hatte. Ich habe am Nachmittag, am selben Nachmittag bin ich dann ins Koma gefallen. Und ich lag eine Woche im Koma. In der somalischen Steppe, ohne Arzt, ohne Linderungsmittel, ohne Schmerzmittel, ohne Antibiotika. Und das Problem, ich konnte ja auch nicht selbstständig trinken. Das heißt, ich bin zu Tode verurteilt worden. Eigentlich war mein, weil ich weiß bis heute eigentlich, warum ich nicht gestorben bin. Es ist irgendwie, vielleicht muss ich noch ganz viel mit dem Thema arbeiten in meinem Leben. Vielleicht ist es so eine Mission, wenn man so sagen kann, warum ich überlebt habe. Weil meine Cousine hat zum Beispiel nicht überlebt, die ist gestorben. Sie hat gesagt, so, das Leben ist nicht für mich bestimmt, hat es aufgegeben. Und meine Mutter, die weder lesen noch schreiben konnte, die Nomadin war, die gelernt hat, nur zu funktionieren als Ehefrau, hat Wasser in den Mund genommen und hat mir das Wasser durch die Nase in den Magen gepresst. Also man muss sich vorstellen, die haben schon gelernt zu überleben, ne? Das blanke Leben zu retten. Und so habe ich überlebt und ich habe immer so zwischendurch Geräusche gehört. Ich war also so Komas zu liegen ist so, dass man etwas mitbekommt, aber später nicht mehr beschreiben kann, was man gehört hat. Also zumindest war es mein Fall so. Und ich bin dann aufgewacht, als sie meine Beerdigung organisiert haben. Das Tuch, Muslime kommen ja nicht in einem Sarg rein, sondern in ein weißes Tuch. Und das Tuch wurde schon abgeschnitten auf meine Größe. Das lag neben mir. Das Wasser zum Waschen war schon für mich vorbereitet. Es stand neben mir. Ich kann bis heute sehen, wie meine Mutter, die sich vor lauter Schmerzen hin und her wiegt, rechts von mir sitzt, die Beine ausgestreckt, beide Hände in den Schläfen und sich vor und zurück wiegend vor lauter Schmerzen, dass jetzt ihre kleine Tochter gestorben ist. Und dann habe ich die Augen aufgemacht, habe so nach rechts zu ihr geschaut und habe sie beobachtet, was jetzt los ist. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich habe so Hunger. Dann schaut sie mich so an. Ich bin dann von den Toten auferwacht irgendwie. Und dann fing sie an zu schreien. Und da gibt es so ein bestimmtes Trillern für Freude. Das habt ihr bestimmt bei bestimmten arabischen Hochzeiten und sowas gesehen oder gehört. Sie hat getrillert und in dem Moment war das Signal, dass was Gutes ist passiert. Da sind die Frauen alle angerannt gekommen und haben gesehen, oh, sie lebt, oh, sie lebt, oh, sie lebt. Sie haben das natürlich auch das Tier für meine, wie sagt man, Leichenschmaus auch ausgesucht. Das wurde dann quasi auch trotzdem geschlachtet und es wurde ein Fest gefeiert. Ein Fest ohne mich, weil ich war so krank. Ich war einfach krank. Sie hat mich krank gemacht. Und es tut mir leid, dass trotz Vorwarnung ist wirklich Triggerwarnung für dieses Podcast angesagt, weil es ist einfach nur schrecklich.
Ja, okay. Und diese Erfahrungen, die du gerade hier geschildert hast, wie schlimm das alles war, wie hat dich diese Erfahrung auf deinen Weg begleitet oder deine Sichtweise geformt zu dem, wie du jetzt bist?
Florian, gute Frage. Ich glaube, ich bin ein Überraschungspaket irgendwie. Also ich funktioniere auch sehr gut, ungeplant oder geplant. Ich bin mit 8 Jahren nicht mehr funktionsfähig als Nomadin gewesen. Ich hatte keine Möglichkeit gehabt, meine Arbeit zu machen als Nomadin. Ich wurde krank, meine Gelenke wurden dick, meine Finger und Füße und Zehen verformten sich. Ich hatte ganz dicke Knie, ich konnte gar nicht mehr aufstehen und gehen. Somit war ich nutzlos für Nomadenfamilie. Ich war eine Belastung. Und meine Familie ist auch sehr groß. Mein Vater hatte einen Bruder, zum Beispiel einen Halbbruder, der in Mogadischu gelebt hat, in der Hauptstadt von Somalia. Der hat zum Beispiel unter anderem in Ostberlin studiert, in Holland studiert. Der hat in Moskau studiert. Und der hat in Mogadischu eine sehr große Druckerei gehabt und war ein sehr bekannter, sehr wohlhabender Mann. Und zu denen hat er mich gebracht, damit ich dann in Mogadischu quasi die Heilung finde, weil es gibt ja Ärzte. Ich wurde auch vorstellig bei Ärzten. Sie haben gesagt, da kann man gar nichts machen. Wir haben überhaupt keine Medikamente für so eine Erkrankung. Es wurde überhaupt nicht behandelt. Und dann habe ich zufälligerweise das Schreiben und Lesen entdeckt und habe meine Krankheit vergessen, so dass ich in eine Schule gekommen bin in Mogadischu. Habe meinen Mittelschulabschluss gemacht, 9 Jahre Realschule. Und dann am letzten Prüfungswochen habe ich Malaria bekommen. Und Malaria und meine Erkrankung, die rheumatische Erkrankung, Polyarthritis, chronische, alles ist chronisch, damals war es entzündlich, das ist nicht schön in einem Körper. Ich habe dann sehr stark am Gewicht verloren. Ich war mit 15, habe ich keine 30 Kilo gewogen und war klapperdürr, aber ich habe noch meine Prüfung geschafft. Und dann hat mein Onkel sich entschlossen, mich wieder unter die Arme zu greifen und hat mich dann quasi nach Deutschland, nach München geschickt. Und hier in München bin ich dann in die Handchirurgie gekommen. Das ist so Hand- und Fußchirurgie in eine ziemlich große, bekannte Klinik. Da gab es einen ganz bekannten Professor, der eigentlich nur als Versuchskaninchen an mir herumgedoktert hat, anders kann man nicht sagen, der große Schäden angerichtet hat. Alle meine Gelenkkapseln, das sind also die Gelenk Beugung sind zerstört worden, bis auf 2 Finger und 2 Daumen. Das heißt, 4 Finger haben die insgesamt 8 Finger haben sie 4 Finger zerstört, so dass ich weder beugen noch strecken konnte, sondern jede Finger hat dann plötzlich in eine andere Richtung geschaut. Und ich bin aufgewacht zum Kampf gegen FGMC, weil ich hier in Deutschland Sachen erlebt habe. Zum einen dieses Unwissenheit. Zum anderen, wie man über betroffene Frauen spricht, als ob man uns das Gehirn rausgeschnitten hat. Ne? Also, das ist schlimm genug, dass wir verstümmelt worden sind an unseren Genitalien. Aber dass man uns für blöd gehalten hat, das hat mich tierisch geärgert. Und dann definitiv bin ich aufgewacht bei einer Sendung, wo über 30 Jahren, also 35 Jahren muss es sein jetzt, wo eine Frau, eine deutsche blonde Frau einen Film vorgezeigt hat, in dem ein kleines Mädchen, ungefähr so alt wie ich damals war, verstümmelt wird. Die haben die Würde des Kindes dermaßen verletzt zusätzlich, indem sie ihre Hilflosigkeit, ihr Schmerz einfach am Abendbrot sozusagen den Leuten aufgetischt haben. Und dann schrie das Kind auch noch auf Somalisch. Also ich wurde extremst getriggert. Ich war bewegungsunfähig. Ich hatte eiskalte Körper und Schweißausbruch. Und es gab keine Triggerwarnung zum Beispiel, dass man sagt, bitte passt auf, wenn man diesen Film anschaut, dann kann es passieren keine schönen Sachen. Und dann war ich wütend. Ich war so wütend, dass ich das zum Telefon gegriffen habe und habe da lief früher so, gab damals noch keine Handys, da lief so eine Nummer für Kontakt, für Fragen und so weiter. Und dann habe ich angerufen und habe die Leute dermaßen zusammengeschissen, anders kann man überhaupt nicht sagen. Was ich nicht wusste, ich war live geschalten. Das hat quasi ganz Deutschland mitgekriegt, wie ich diese Frau angefallen habe. Und für sie hat sich das natürlich bestätigt, dass ich dumm bin, weil ich beschnitten worden bin, dass ich aggressiv bin, weil ich eine Afrikanerin bin. Und diese Wut hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich musste ganz viele Dinge korrigieren und ich verlange von den Menschen, dass sie uns verstehen, dass sie unseren Schmerz verstehen, aber dass sie uns respektieren. Und das Allerwichtigste ist, dass man auf Augenhöhe mit uns arbeitet und denkt und redet und nicht über uns, sondern mit uns. Und es wurde jahrzehntelang über uns gesprochen, über uns gedacht und über uns gehandelt. Und jetzt ist an der Zeit, dass die andere Seite zuhört. Denn wir sind jetzt da und wir sind viele. Wir sind über 60.000 Frauen in Deutschland, die betroffen sind. Über 19.000 Mädchen und junge Mädchen und Frauen, die von der Genitalbeschneidung in Deutschland bedroht sind. Deswegen müssen wir auch die Leute, die gar nichts davon wissen, wie tief und wie verletzend und wie zerstörend FGMC ist, dass sie das verstehen.
Das waren schon mal heftige Storys jetzt. Das hat mich ein bisschen aus den Socken gehauen, wirklich, was ich jetzt gehört habe. Kann man nicht viel dazu sagen. Und gibt es da jetzt eigentlich noch mehr davon? Also ist in Afrika das immer noch üblich, dass so eine Beschneidung vollzogen wird?
Also ja, natürlich nicht nur. Die Beschneidung ist ja nicht nur in Afrika. Das ist ja der nächste Fehler, der die feministische Bewegung in Europa hat. Die Beschneidung damals in den 68ern in Afrika entdeckt, in Ostafrika. Und dann haben sie sich nur auf Afrika eingeschossen. Aber es gab auch die Beschneidung in Deutschland. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg haben Münchner Ärztinnen zum Beispiel gegen jüdische Mädchen verstümmelt und haben experimentiert. Sie sind extra nach Ostafrika gereist, um zu lernen, wie man verstümmelt. Außerdem gab es gegen Hysterie in Europa, also ziemlich weit verbreitet, gab es, dass man den Frauen, die angeblich zu hysterisch waren und zu große Klitoris hatten, hat man ein Stückchen von der Klitoris abgeschnitten. Ne? Also es ist so, und dann ist das wirklich jetzt mittlerweile herausgefunden worden, dass in Malaysia, in Sri Lanka, ich habe Sri Lanka persönlich zwei Frauen kennengelernt, die betroffen sind. Und dann in Australien, in Israel, und dann sogar bei den Mayas hat man Mumien gefunden, die Beschneidungsmerkmale aufweisen. Und das ist wirklich schrecklicherweise weltweit, dass Frauen betreffende Verletzungen oder menschenverachtende Verletzungen an Frauen immer einfach weitergemacht worden sind. Wenn ihr euch überlegt, das ist fast 4000 Jahre alt. Es ist so, dass leider immer, also es kommt darauf an, Länder zum Beispiel, die so lange Krieg haben in Somalia seit 91 halt, ja, diese Länder haben überhaupt keine Kontrollinstanz mehr. Die Frauenbewegung wird zerstört, die Frauenrechte würden ausgehebelt, Mädchen gehen nicht mehr in die Schule, wie in Afghanistan zum Beispiel. Wir wissen gar nicht, in wie viele Länder sich das wieder von Anfang an verbreitet hat, weil die Politik versagt hat, weil die Kriege immer Frauen und Mädchen betreffen, ja, und natürlich Jungs, auch Frauen und Kinder. Das Problem ist, dass das aus dem Sinn, nach dem Motto. In Somalia habe ich eine somalische Aktivistin, eine Filmemacherin, die in Somalia arbeitet und in Irland lebt. Sie hat mir eine Statistik geschickt. 96 bis 97% der somalischen Frauen über 9 Jahre sind verstümmelt. Das ist schockierend. Wo wir arbeiten, zum Beispiel in Burkina Faso, wo unser Verein Nala e.V. arbeitet, das ist unser Untertitel Bildung statt Beschneidung, heißt, wir haben geschafft, seit 2007 über 50.000 Mädchen von der Beschneidung zu retten. Und wir haben geschafft, sie in Bildung zu bringen, dass sie wirklich von erster Klasse bis jetzt, was sie Ausbildung fertig haben, haben wir geschafft, dabei zu sein, um zu sehen, dass diese Mädchen ein Privileg haben, gesund aufzuwachsen und nicht auf das Heiraten angewiesen sind. Denn diese brachiale Geschichten oder diese aus dem Patriarch kommende Geschichten sind ja so, dass die Frauen auf Heirat angewiesen sind, damit sie ein Leben haben, das sicher ist, dass sie kann nur quasi leben, wenn sie heiratet, wenn sie Kinder kriegt. Die Kinder sind ihre Lebensversicherung und ihre Rentenversicherung gleich sein. Ja? Und das ist das Problem. Ja? Und wenn man kann aus dieser Geschichte mit dieser ganzen Verstümmelung, dieser ganzen Unterdrückung, kann man nur rauskommen mit Bildung. Nochmal Bildung. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch genitale Verstümmelung in den Ländern bekämpft, wo es herkommt. So wie wir machen in Burkina Faso. Wir fliegen jetzt am 14. Februar und werden die ganzen Projekte kontrollieren. Wir haben eine Schule mit über 1000 SchülerInnen. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass die Schule funktioniert. Und wir müssen schauen, dass die Kindergartenkinder, das sind immerhin über 40 kleine Kinder, meine persönliche Freude, diese kleinen Kinder zu sehen, die Mädchen und Jungs gemischt, die gesund heranwachsen. Aber wir haben natürlich immer 56% Mädchen. Wir wollen, dass die Mädchen mehr in die Bildung kommen und mehr lernen mit geschulten Lehrkräften. Wenn etwas kommt, diese Signale, die Lehrer sind geschult, alle, und die Lehrerinnen natürlich auch. Dass wenn ein Kind in den Ferien sagt, oh, die Oma kommt oder wir werden ein großes Fest feiern und so, das sind die Signale, was die Kinder durch kleine Lieder lernen, im Kindergartenalter schon. Dann lade ich, und was machst du dann, wenn ein großes Fest in der Familie geplant ist? Dann lade ich meine Lehrerin ein. So ist die Lehrerin quasi mittendrin und auch so kann die Beschneidung auch gar nicht stattfinden. Und dann werden die Eltern in die Schule geholt und da findet ein Gespräch statt. Denn überall weltweit ist die genitale Verstümmelung gesetzlich verboten. Nur wer hält sich dran? Wer überwacht das? Ja? Wo kein Kläger, da kein Richter. Ja? Und deswegen findet es ist wie ungefähr, ihr müsst euch vorstellen, damit man sagt, na ja, vielleicht ist es primitiv oder tralala. Es findet auch in hochgebildeten Ländern wie in Kenia, in die Universitäten hat, wie in Nairobi. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist eine Tradition, ist auch nicht religiös. Für die Fragen, die kommen werden, die weibliche genitale Verstümmelung hat mit dem Islam nichts zu tun. Denn vor 4000 Jahren gab es den Islam nicht. So in der Form, in der wir heute kennen ihn. Und das ist unter den Pharaonen in Ägypten entstanden. Die Christen beschneiden, die Muslime beschneiden, die Kopten beschneiden, die Aleviten beschneiden, die Kurden beschneiden, was weiß ich, jeder. Das ist eine Tradition, die sich verbreitet hat. Und selbst in Israel gibt es Beschneidungen. Denn in die äthiopische Kopten, die eingewandert sind oder die halt dann Äthiopien verlassen haben, um in ihrer Religion frei zu leben zu können und die nach Israel ausgewandert sind, die haben natürlich ihre Traditionen auch mitgebracht. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft ändern. Wir dürfen nicht nur denken, man muss ein paar Länder irgendwas machen, sondern wir müssen weltweit das wirklich so aufbereiten, dass man auf einmal merkt, das geht so nicht mehr. So, es würde leicht, zum Beispiel, wenn alle Religionsführer aus allen Religionen sich auf einen neutralen Platz hinstellen würden und alle sagen würden, wer Gottes Kinder verstümmelt, Verstoß gegen Gottes Gesetze. Und alle gläubigen Menschen würden sofort aufhören zu beschneiden. Aber alle Religionen haben eins gemeinsam. Sie bekämpfen die Sexualität der Frauen und Mädchen. Es wird keine Religion sagt, es ist gut, voreheliche Geschlechtsverkehr zu haben. Alle wollen, dass die Frauen nur Sex haben, um Kinder zu bekommen, sonst nicht. Deswegen wird die weibliche genitale Verstümmelung von den Religionen auch gar nicht bekämpft, sondern einfach toleriert.
Und gibt es da verschiedene Arten von Verstümmelung, also irgendwie Merkmale, wo es Unterschiede gibt?
Ja, natürlich. Also es gibt vier bekannte Formen. Also eigentlich sind es gibt auch Mischformen, aber die gibt die kleinste Form, die heißt Sunna. Da wird die Klitorisspitze entweder gepikst, gehackt, gekappt oder gestochen oder verätzt. Ich weiß, dass jetzt im Moment viele Menschen Schmerzen haben. Es tut mir leid, ich kann das einfach nicht schöner umschreiben. Es ist einfach eine Grausamkeit, die mit nichts übertroffen wird hier, ja. Dann gibt es dann die zweite Form, die ist dann sogenannte Klitorotektomie, da wird die gesamte Klitoris quasi am Grund amputiert. Dann gibt es die Form, die in Somalia zum Beispiel gemacht werden, eben, dass die dann innere Labien mit entfernt werden und dann, dass sie halt zugenäht werden. Das ist die größte und die schlimmste Verletzung, die sogenannte pharaonische oder die Infibulation, das heißt zugenähte Geschlechtsteile, diese äußere weibliche Geschlechtsteile sind nicht mehr zu erkennen. Die haben keine Merkmale mehr. Es ist eine Platte, es ist eine Narbenplatte, das ausgemacht wird, durch dass die quasi, wenn eine beschnittene Frau oder Mädchen die Beine aufmacht, sieht man nur eine flache Hautplatte mit Narben, mit starken, vernarbten Äußeren. Ansonsten ist alles, was weiblich ist, eliminiert, abgeschnitten, ja, vernichtet worden. Und es gibt die Formen, wo sie nicht so nähen, sondern mit einer Klammer, so wie zum Beispiel, ich mache jetzt einen komischen Sprung, bitte keine Ekelgefühle kriegen oder sonst was. Es gibt so eine Gefrierbeutelklammer. Ihr wisst, was ich meine, wo man so zusammenklipst. So ein ähnliches Infibula, das kommt von den römischen, das haben die Römer für ihre Tunika benutzt, hier an der Schulter. Wie Haarspange, ja? Das ist ja auch so eine Infibula. Also ein Fibula, diese Fibula oder diese Spange, daher kommt diese Infibulation. Wird zum Beispiel nicht zugenäht, sondern es wird zusammengepresst mit diesen Stange und oder zwei Hölzer, die man rechts und links an diese verbliebene Häute nimmt. Und dann wird an beiden Enden dann mit einem Faden zugedreht, dass es nicht aufgehen kann. Und eine Narbe, eine Wunde, die so ist, die wächst sowieso zusammen. Das ist ja eh klar. Das sind die verschiedenen Formen. Geschlechtsverkehr ist somit eigentlich beinahe unmöglich. Es geht beim Geschlechtsverkehr nur mit Gewalt, dass man lange, lange, lange probiert, bis irgendeine Öffnung stattfindet. Oder man hat das Glück und lebt in einer Großstadt und kann zu einem Arzt gehen und er macht dann diese Narbplatte auf. Deutschland gibt es einige spezialisierten Gynäkologinnen und auch plastische Chirurgen, die sich darauf spezialisiert haben, wie der Dr. O'Day in Aachen, in dem Luisenhospital. Der ist ganz bekannt dafür, dass er diese Operationen und auch plastische Operationen macht. Und hauptsächlich, der hat eine Methodik entwickelt, wo man wirklich fast nichts mehr sieht, das was fehlt. Also es ist fantastisch. Aber das alles ist nur äußerlich. Wir sprechen jetzt nur über die äußerliche, was man an uns nach außen sieht. Aber was ist mit der Seele, was ist mit nach innen? Das war die Frage, die Florian beschäftigt hat. Was hat es mit dir gemacht nach innen, mit deiner Seele, mit deinem Kopf, mit deinen Gefühlen? Es ist so schwierig zu beschreiben, wie man aus diesem Schmerz oder aus dieser Trauer rauskommt, aus diese Trübsinnige, dieses Graue in einem, die ja in einem haust, wenn es um die Sexualität geht. Zum Glück verliebt man sich ja mit dem Herzen und nicht mit dem Unterleib. Liebe überwindet alles. Wenn man den richtigen Partner findet, kommt man sogar so, dass man seine Sexualität wiederfindet. Das vertraut, das natürlich, wenn zwei junge Leute sich kennenlernen, ist man erstmal schockiert, dass jemand sowas überhaupt passiert ist, davon keine Ahnung hat. Aber mit dem richtigen Partner kann man alles überwinden. Und man kann sich wiederfinden und kann mit Freude seine Sexualität genießen. Das braucht halt Zeit und es braucht einfach auch etwas Mut. Bei vielen Frauen, die zu mir kommen, zum Beispiel in die Beratung, ist es so, dass sie sagen, ich spüre nichts, ich habe nur Panik, ich habe nur Angst. Und dann kommen immer so ganz schlaue Ratschläge von irgendwelchen Sozialarbeiterinnen, ja, da musst du halt zur Therapie gehen. Es gibt keine therapeutischen Maßnahmen, die explizit für FGMC entwickelt worden sind. Die einzige, die wirklich sich super auskennt mittlerweile, mit dem, was passiert, wie kann man beschnittene Frauen einen Platz geben und psychologisch mit ihnen Gespräche führen, ja, Beratungen machen, ist meine Kollegin, die Clara Pahl, weil die arbeitet seit 3 Jahren mit mir zusammen und ist mittlerweile mit allen Wassern gewaschen. Aber es gibt keine Ausbildung. Es gibt keine ausgebildete psychologische oder psychotherapeutische Fachkräfte, die sich mit FGMC auskennen. Weil Deutschland nämlich immer noch verweigert, dass FGMC in Deutschland ein Problem darstellt. Das kann man sehen, nicht nur in der Therapie, die nicht vorhanden ist. Man kann sehen, dass Gynäkologinnen, die sich um beschnittene Frauen kümmern, dann bestraft werden von einer Kassenvereinigung. Von kassenärztlichen Vereinigungen, das sind die, wo die Ärztinnen ihre Abrechnungen hinschicken. Und die hat zum Beispiel es gibt eine schwarze Gynäkologin, die seit Ewigkeiten in München praktiziert, Frau Dr. Ayman Taher. Sie wurde zur Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie angeblich falsch abrechnet. Muss man sich das vorstellen? Eine beschnittene Frau, die hat Nierenentzündung, die hat Blasenentzündung, die hat Pilze in der Scheide, sie hat Dehnungsschmerz, Risse, sie hat, wenn die Periode kommt, ist ein Höllenschmerzen und sie kommt natürlich in einem Quartal bis zu 10 Mal zu ihrer Gynäkologin. Die Gynäkologinnen, die Frauen aufnehmen, die betroffen sind, die sind gleichzeitig wirklich Sozialarbeiterinnen und Therapeutinnen. Die Kassenärztliche Vereinigung sagt, gibt's nicht, geht nicht, sie haben falsch abgerechnet. Es kann nicht sein, dass diese Frauen, die beschnitten sind, anders zu behandeln sind als nicht beschnittene Frauen. Sie müssen 133.000 Euro bezahlen, Strafe, also zurückzahlen, weil sie angeblich betrogen hat, plus fast 20.000 Euro Gerichtskosten. Oder sie gehen ins Gefängnis. Das ist Deutschland auch manchmal, wo man denkt, sag mal, spinnt ihr? Wie kann man eine Frau, die, wenn sie auf den gynäkologischen Stuhl geht, um untersucht zu werden, die getriggert wird, die zittert und nicht unterscheiden kann, liege ich am Schlachtplatz, wo man mich verstümmelt hat, oder liege ich auf einem sicheren Safe Space sozusagen und ich sitze auf einem gynäkologischen Stuhl und werde gerade einen gut untersucht. Die nässen sich ein, sie zittern, sie schwitzen, sie werden ohnmächtig. Das alles dauert länger als 7 bis 9 Minuten, ne? Und da sagt die Kasse, nö, geht nicht, gibt nicht. Und das ist so eine Ungerechtigkeit. Das macht mich dermaßen wütend, dass ich so krank geworden bin, dass ich jetzt sogar wirklich auf Reha gehen müsste, weil diese kassenärztliche Vereinigung einen so fertig macht. Und das finde ich auch diskriminierend in der Medizin.
Kannst du den Zuhörern vielleicht irgendwas mit auf den Weg geben, was man da vielleicht dagegen tun könnte oder was so Ratschläge wären von deiner Seite?
Auf jeden Fall, alle Zuschauer und auch Zuhörer, es ist ganz wichtig. Zum einen, so Vereine wie wir, natürlich brauchen auch Spendengelder, ganz klar, sonst können wir nicht arbeiten. Wir haben in München auch eine Mädchengruppe, eine Nala-Mädchengruppe, die fast alle betroffen sind. Das kostet Kraft, diese Mädchen zu begleiten. Wenn sie sich operieren lassen wollen, ja, dann gehe ich, bis sie eingeschlafen sind, bis Nadel gelegt, Narkosemittel reingelegt, spritzt, bis sie einschlafen. Und wenn sie aufwachen, dann sitze ich neben ihnen. Das heißt, ich muss auch für sie stark sein. Und deswegen übernehme ich mich manchmal dermaßen und vergesse, meine Grenzen zu wahren. Was ganz schwierig ist, wenn man dieses Drama mitkriegt, wie sie wirklich klappernd und zitternd da sitzen, wo man keinen Venenzugang mehr hat, wo man was machen könnte, überhaupt eine Nadel zu legen. Wir brauchen Unterstützung. Natürlich brauchen wir auch Mitglieder. Wir freuen uns, wenn junge Leute zu uns kommen. Als MitgliederInnen und wenn zum Beispiel einfach auch aus Interessen halber bitte schreibt an der Kassenärztliche Vereinigung Hunderte, Tausende von E-Mails. Warum ist das so? Die sollen mal spüren, es gibt einfach eine Bewegung für die betroffenen Frauen. Diese Ungerechtigkeit muss aufhören. Wir haben jetzt ein Problem, dass viele Gynäkologinnen wollen die beschnittenen Frauen nicht behandeln, weil sie nicht dafür vergütet werden. Ja? Und dass man einfach Medizinerinnen der Unglaubwürdigkeit unterwirft oder unterstellt, weil sie ihre Eid, was sie geleistet haben, machen. Wenn die Frauen zu uns kommen und sie haben Schmerzen und sie hat Angst, so ein Beispiel zum Beispiel, eine schwangere Frau, egal beschnitten oder nicht beschnitten, wird in der Schwangerschaft in diesen 9 Monaten darf man nur dreimal Ultraschalluntersuchung machen. Aber was mache ich, wenn ich keine genitale Untersuchung, vaginale Untersuchung machen kann, weil sie zugenäht ist, weil sie 5 cm Öffnung hat? Wie mache ich das? Dann haben die Panik, die Frauen sind oft geflüchtet, haben sie auf den Flucht, haben sie ihr Baby verloren oder einen Abgang gehabt oder sie haben ewig darauf hingearbeitet, dass sie überhaupt schwanger werden. Jetzt haben sie immer Angst, dass mit dem Baby was ist. Und als Gynäkologin oder Arzt bist du verpflichtet, wenn sie sagen, das Baby hat sich heute Nacht nicht gerührt, musst du checken. Du musst einfach eine Untersuchung machen. Das sagt die Kasse. Dann muss die Patientin es selbst bezahlen oder die Ärztin muss umsonst machen. Stellt euch das mal vor. Man erwartet von den Medizinern, die ja unser Leben retten, dass sie umsonst arbeiten. Und das muss aufhören. Und da brauchen wir wirklich auf der NALA-Homepage-Seite steht eine Petition. Bitte unterschreibt es. Ich habe jetzt bis 86.000. Ich brauche ganz viele Unterschriften. Sobald ich wieder in der Arbeitswelt angekommen bin, ich bin immer noch ein bisschen auf Reha, möchte ich diese Petition an unseren Gesundheitsminister, an Herrn Lauterbach, bringen. Und ich möchte an die Frau Paus, die Bundesfamilienministerin, dass sie diese Petition bekommt. Und da brauchen wir viel mehr Stimmen. Wir müssen zeigen, dass trotz Kriege und Schrecklichkeit um uns herum, Mitte unter uns, unsere Nachbarinnen, die betroffen sind, keine Hilfe mehr bekommen. Und wir müssen auf die Kinder, auf die Mädchen achten, die traumatisierten Mütter haben, die getriggert werden ständig, dass diese Mädchen auch die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht. Das wäre sehr, sehr wichtig.
Ja, die Zeit ist schon fast wieder um. Eine letzte Frage habe ich noch. Wieso? Wieso gibt es Beschneidungen?
Warum es genitale Verstümmelung gibt? Ja, genitale Verstümmelung ist entstanden, wie gesagt, in alten Ägypten unter die Pharaonen. Angeblich hat ein Pharao sich aus Nubien, das ist das heutige Sudan, soll er sich Sklavinnen geholt haben, die für ihn als Soldatinnen gearbeitet haben. Die sind ja sehr große Menschen. In dem Sudan sind Frauen mit 1,86 Größe fast normal, ja. Und damit sie nicht schwanger werden, angeblich soll er ihnen die Klitoris abschneiden lassen haben und zugenäht haben. Kann ich mir gut vorstellen. Der Mensch ist grausam. Andere These ist, dass man gesagt hat, ein seefahrender Pharao kam, also ein Pharao, der immer verreist war, und als er zurückkam, hat er festgestellt, dass nach ein paar Monaten, nachdem er seine Harem beglückt hat, trotzdem vollkommen normal entwickelte Kinder nach so 6 Monaten oder auf die Welt kamen. Dann hat er nachgedacht. Dann hat er gesagt, okay, mit seinen Haaren stimmt was nicht. Während der Zeit, wo er weg ist, sollen seine Frauen keine Sex haben dürfen. Dann hat er angeblich sie alle so genäht, und wenn er wieder gekommen ist, hat er einige aufgelassen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten ja auch den Keuschheitsgurt. Die Frauen, deren Männer Ritter waren und unterwegs waren, die mussten ja auch diese Keuschheitsgürtel tragen. Aus Metall, wo die vergammelt sind, weil sie sie nicht waschen konnten, ja. Der Vorteil war nur, wenn man den Schlüsselmeister kennt oder der das gemacht hat in diesem Keuschheitsgurt, dann konnte man ihm vielleicht bis 17, und dann hat man doch erst wieder zugemacht, kurz bevor der Mann zurückgekommen ist. Tatsache ist, es ist die größte Menschen-Mädchenrechtsverletzung, was es überhaupt gibt. Es macht verursacht Bindungsstörung zur eigenen Mutter. Die Tanten, die einen festgehalten haben, Bindungsstörung zu seinen eigenen Gefühlen. Und die Beschneidung von Mädchen findet statt, weil die Sexualität, die Angst vor der weiblichen Sexualität immer noch wahnsinnig groß ist. Dass ein Mädchen vor der Ehe schwanger wird, das ist zum Beispiel viel schlimmer als, glaube ich, wenn ein Mädchen bei der Beschneidung stirbt. Weil einfach diese Schande, das über viele Köpfe schwirrt, und es hat wirklich mit Bildung und Nichtbildung zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass manche Mädchen gehen freiwillig zur Beschneidung mit 16, 17 Jahren, weil sie wollen dazugehören. Und man sagt ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist die letzte, bevor wir abschließen hier. Der Klitoris wird ganz viel mieses Zeugs zugeschrieben. Zum Beispiel, dass die Klitoris einen Stachel hat, dass sie zum Beispiel, wenn sie den Mann, also eine nicht beschnittene Frau, ihre Klitoris hat einen Stachel, und beim Geschlechtsverkehr piekst du den Mann, und dann wird er impotent. Oder die Klitoris tötet die Söhne, weil sie bei der Geburt in Berührung damit kommen. Oder die Klitoris wächst runter bis zu den Knien und hat heißes, scharfes, verätzendes Wasser oder Flüssigkeit. Oder Frauen mit Klitoris sind nicht in der Lage, ihre Sexualität zu regeln oder sich zu beherrschen, sind ständig auf der Suche nach Sex sozusagen. Oder. Also mit so einem Vorurteil hat dieses Organ überhaupt keinen Sinn. Man hat ihr quasi diese Berechtigung zu überleben abgeschworen. Deswegen ist die Klitoris, weil man immer das verbreitet, eine Frau mit Klitoris ist keine gute Frau. Deswegen hat man in die Religionen hineingenommen, ob das christlich, buddhistisch, muslimisch oder was auch immer. Alle Religionen haben dies quasi die Klitoris für den Teufelsdingsbums erklärt. Und mit so einem Vorurteil hast du verdammt wenig Chancen zu überleben. Und diese Vorurteile müssen wir abschaffen. Denn auf Somalisch heißt zum Beispiel die Klitoris Fortpflanzungsorgan. Das ist wirklich etwas, allein am Namen ist schon so wichtig, ja? Warum schafft man das dann ab? Wenn man sowas macht, macht man die Frauen behindert. Man macht sie seelisch und sexuell behindert. Bei mir hat es auch nur körperliche Folgen gehabt. Da rauszukommen, da musst du verdammt viel Glück haben, dass du dich selbst akzeptierst, deine Sexualität wiederfindest, Freude am Leben hast, ein Kind bekommst, glücklich damit bist, ja? Das ist ein harter Kampf, den nicht jede Frau gewinnt.
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns darüber zu erzählen heute. Wir haben hier noch eine Liste mit mega vielen Fragen. Es würde mich unfassbar freuen, wenn wir nochmal irgendwann den zweiten Teil machen könnten, weil es war intensiv und krass, das muss ich ganz ehrlich sagen, und sehr schockierend. Und ja, ich würde mich erstmal für heute verabschieden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zur nächsten Folge.
Ja,
Tschüss.
vielen, vielen Dank. Und es tut mir leid, dass das einfach das Thema so hart ist. Und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und alles Gute. Und über ein zweites Mal mit euch zusammenzutreffen, freue ich mich jetzt schon. Und habt ein gutes neues Jahr und bis bald hoffentlich.